Er verabschiedete sich und ging bedrückt davon. Mein Vater und ich schauten uns kurz an und wussten nicht, was sagen.
Ist was, Daniel? Du bist ja ganz weiß.
Ich seufzte und erzählte ihm dann den Zwischenfall mit Inspektor Fumero von neulich abends, seine Anspielungen. Beim Zuhören schluckte mein Vater die Wut hinunter.
»Das ist meine Schuld«, sagte ich. »Ich hätte etwas sagen sollen.«
Er schüttelte den Kopf. »Nein, du hast es nicht wissen können, Daniel.
Aber das darfst du nicht einmal denken. Und kein Wort davon zu Fermin. Weiß Gott, wie er reagieren würde, wenn er erführe, dass dieser Kerl wieder hinter ihm her ist. Aber irgendetwas werden wir unternehmen müssen.
Schauen, dass er sich möglichst in keine Schwierigkeiten bringt.« Ich nickte, nicht sehr überzeugt, und schickte mich an, die von Fermin begonnene Arbeit weiterzuführen, während mein Vater zu seinem Lutherkatalog zurückkehrte.
»Wie war's denn gestern mit Professor Velasquez? Alles gut gegangen?« fragte er, um endlich das Thema zu wechseln.
»Ja, er hat sich über die Bücher gefreut. Er hat gesagt, er sucht ein Buch mit Franco-Briefen.
Die Jugendbriefe aus Ceuta?
Was hast du ihm denn gesagt?«
»Dass wir schon dran sind und ihm in höchstens 2 Wochen Bescheid geben.«
»Sehr gut. Wir werden Fermin darauf hetzen und es uns von Velasquez vergolden lassen.« Wir arbeiteten weiter, als wäre es reine Routine. Mein Vater schaute mich noch immer an. »Gleich kommt's«, dachte ich. »Gestern ist ein sehr sympathisches junges Mädchen hier gewesen. Fermin sagt, es ist die Schwester von Tomás Aguilar?«
»Ja.«
»Übrigens, Daniel, heute wird hier nicht so viel los sein und ich denke, vielleicht möchtest du dir den Tag frei nehmen. Außerdem habe ich in letzter Zeit das Gefühl, du arbeitest zu viel.
Und wenn du etwas Geld brauchst,
Papa, Bea ist nicht meine Freundin.«
»Wer spricht denn da von Freundin?«
»Wie gesagt, ganz wie du willst. Wenn du was brauchst, nimm's dir aus der Kasse. Aber hinterlass eine Notiz, damit Fermin keinen Schrecken kriegt, wenn er Kasse macht.«
Danach spielte er den Zerstreuten und verlor sich mit einem breiten Lächeln im Hinterzimmer. Kurze Zeit später kam Fermin von der Wohnung des Uhrmachers zurück und teilte uns mit, ein Kommando von Nachbarinnen habe eine Dauerwache aufgestellt und pflege den armen Don Federico, bei dem der Arzt 3 gebrochene Rippen, mehrfache Prellungen und einen Rektalriss wie aus dem Lehrbuch diagnostiziert habe.
»Und er selbst, wie geht es ihm?«
»Beschissen, wozu es leugnen? Allein wenn ich ihn so sehe, wie er im Bett zusammengeknäult daliegt und wimmert, er will sterben, überfällt mich die Lust zu morden. Das glauben Sie gar nicht. Am liebsten würde ich mich auf der Stelle bis an die Zähne bewaffnet bei der Kripo aufbauen und ein 30 dieser Arschlöcher mit dem Stutzen umlegen, angefangen bei dieser Eiterpustel von Fumero.«
»Immer mit der Ruhe, Fermin. Ich verbiete Ihnen strikte, irgendetwas zu unternehmen.«
»Zu Befehl, Senor Sempere.«
Es dauerte noch mehrere Stunden bis zu meinem Rendezvous mit Bea im Kreuzgang der Universität und so beschloss ich, bei Nuria Montfort mein Glück zu versuchen, im Vertrauen darauf, dass sie noch unter der Adresse wohnte, die mir ihr Vater vor langer Zeit gegeben hatte. Die hinter den alten römischen Stadtmauern versteckte Plaza de San Felipe Neri ist nur gerade ein Luftloch im Labyrinth der Sträßchen des gotischen Viertels. Die Mauern der Kirche sind übersät mit Einschusslöchern des Maschinengewehrfeuers aus den Tagen des Krieges. Eine junge Frau, deren Haar von silbernen Strähnen durchzogen war, saß mit einem halb aufgeschlagenen Buch in den Händen auf einer Bank und ließ den Blick ins Unbestimmte schweifen. Gemäß meinen Angaben wohnte Nuria Montfort in einem Haus eingangs des Platzes. Ich betrachtete die wabenartigen Blechbriefkästen, deren Inhaber auf verblichenen Kartontäfelchen zu lesen waren. Miquel Moliner und Nuria Montfort, 3. OG 2A. Im 3. Stock angekommen, entschied ich mich aufs Geratewohl für die eine Tür und klopfte an. Eine Frau in türkisblau wattiertem Karo-Hausmantel und Pantoffeln und unter einem Helm von Lockenwicklern öffnete mir die Tür.
»Guten Tag, ich suche Senora Montfort.«
»Die Nurietta?« »Da haben Sie sich in der Tür geirrt, junger Mann. Das ist gegenüber. Aber die Nurietta ist unten und liest. Haben Sie sie nicht gesehen, bevor Sie raufgekommen sind?«
Wieder auf der Straße stellte ich fest, dass die Frau mit den silbernen Haaren und dem Buch in den Händen noch immer auf der Bank saß. Ich betrachtete sie aufmerksam.
Nuria Montfort war eine mehr als attraktive Frau, mit einem Gesicht für Schaufensterpuppen und Studioaufnahmen. Aber ihre Jugendlichkeit schien ihr durch den Blick ins Unbestimmte zu entschwinden. In ihrer fragilen, wie hingepinselten Figur hatte sie etwas von ihrem Vater. Zwar sah das Gesicht im Zwielicht 10 Jahre jünger aus, aber aufgrund der Silbersträhnen und der Züge, die sie älter machten, schätzte ich sie auf etwas über 40.
Senora Montfort?
Sie schaute mich an, als erwachte sie zögernd aus einer Trance.
Mein Name ist Daniel Sempere. Ihr Vater hat mir vor einiger Zeit Ihre Adresse gegeben und mir gesagt, Sie könnten mir vielleicht etwas über Julian Cardax erzählen.
Da schwand alle Verträumtheit aus ihrem Gesicht und ich ahnte, dass es keine gute Idee gewesen war, ihren Vater zu erwähnen.
»Was wollen Sie?« fragte sie argwöhnisch.
Ich spürte, dass ich meine Chance vertan hatte, wenn ich nicht auf der Stelle ihr Vertrauen gewann. Die einzige Karte, die ich ausspielen konnte, war, die Wahrheit zu sagen.
Lassen Sie mich erklären. Vor 8 Jahren habe ich mehr oder weniger zufällig im Friedhof der vergessenen Bücher einen Roman von Julian Cardax gefunden, den Sie dort versteckt hatten, damit ihn ein Mann, der sich als Laien Coubert ausgibt, nicht vernichten konnte.
Sie starrte mich an, reglos, als fürchtete sie, die Welt um sie herum breche zusammen.
»Wie geht es meinem Vater?«
fragte sie, meinen Blick ausweichend.
»Gut, etwas älter mittlerweile. Er vermisst sie sehr.«
»Sie kommen besser mit nach oben. Über diese Dinge mag ich nicht auf der Straße sprechen.« Nuria Montfort lebte in Schatten. Die Wohnung lag in ewigem Halbdunkel. »Zum Lesen gehe ich auf die Straße hinunter. Hier in der Wohnung gibt es kaum Licht.« Mein Mann hat mir eine Schreibtischlampe versprochen, wenn er wieder nach Hause kommt.
Ist der Mann auf Reisen?
Mikel ist im Gefängnis.
Entschuldigen Sie, ich wusste nicht.
Sie haben es ja auch nicht wissen können.
Ich schäme mich nicht, das zu sagen. Mein Mann ist kein Verbrecher.
Dieses letzte Mal haben Sie ihn mitgenommen, weil er für die Metallarbeitergewerkschaft Flugblätter gedruckt hat. Das ist schon 2 Jahre her. Mein Vater weiß es nicht und ich möchte nicht, dass er es erfährt.
Seien Sie unbesorgt, von mir wird er es nicht erfahren.